Ihr hört den BO-Wahlservice an diesem Sonntag, 1. Oktober, zu den Ständeratswahlen. Ich bin Christian-Philipp Schenk, schön seid ihr mit dabei. Ja, das Schweizer Parlament hat nach amerikanischem Vorbild ein Zweikammern-System. Während Sitzen im Nationalrat nach der Einwohnerstärke der Kantone verteilt werden, hat im Ständerat jeder Kanton zwei Sitze, ausser die ehemaligen Halbkantone, die einen haben. Ein weiterer Unterschied ist bei den Wahlen. Im Kanton Bern werden Nationalrätinnen und Nationalräte nach Proporzsystem gewählt, im Ständerat nach Majorzsystem. Das heisst, für ein Stöckli einzuziehen, braucht eine Kandidatin oder ein Kandidat bei den Wahlen am 22. Oktober das absolute Mehr. Wenn nicht zwei Kandidierende das absolute Mehr erreichen, kommt es zu einem zweiten Wahlgang im November. Dann sind die gewählt, die am meisten Stimmen geholt haben. 8 Kandidierende für einen Ständeratssitz im Kanton Bern haben sich den Fragen von Radio BEO gestellt und sich dazu debattiert. Das in 3 Gruppen. Der Anfang machen die SP, die Grünliberalen und die FDP. Zu dieser Debatte ein kleiner Hinweis. Die ist schon vor der Herbstsession vom Parlament aufgezeichnet worden. Was die 3 Kandidierenden zu Krankenkassen, im Verhältnis zu der EU und dem Finanzplatz Schweiz zu sagen haben, jetzt hier bei Radio BEO. Guten Abend miteinander, ihr hört Radio BEO. Ich bin Christian-Philipp Schenk und bei mir das sind 3 Kandidierende für einen Ständerat vom Kanton Bern. Gehen wir mal alphabetisch durch. Einerseits Sandra Hess, ihr seid FDP-Grossrätin und Stadtpräsidentin von Nidau. Dann haben wir Jürg Grossen, Nationalrat der Grünliberalen aus Frutigen und Flavia Wasserfallen, SP-Nationalrätin aus Bern. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend miteinander.
Ja, es ist im Moment in aller Munde Krankenkassenprämie in der Schweiz. Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli die hat kürzlich eine Diskussion über die Abschaffung des Kassenobligatoriums gefordert. Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schneck hat in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen eine Diskussion angestoßen, dass man vielleicht Reiche bei den Krankenkassenprämien stärker zur Kasse bitten sollte. Welche Lösungen erachtet eure Partei oder dir persönlich als geeignet eigentlich für gegen die steigenden Prämien anzutreten? Vielleicht fangen wir an mit euch, Frau Hess.
Ja, merci vielmals. Ja, ich kann vielleicht die beiden Vorschläge gerade aufnehmen, die da im Raum stehen. Also, das kann Krankenkassenobligatorium abschaffen oder die Reichen mehr belasten. Das sind für mich beides keine tauglichen Mittel. Krankenkassenobligatorium abschaffen ist sicher überhaupt nicht der richtige Weg. Und Reiche mehr belasten, das würde einfach mehr bedeuten, dass die Gleichen, die immer schon viel mehr zahlen als alle anderen, vor allem der Mittelstand, noch mehr belastet wird. Die Frage, wie man die steigenden Kosten kann bekämpfen, ist sicher nicht einfach zu lösen. Das hätte man sie in der Vergangenheit können lösen. Und für mich gibt es eigentlich 3 Ansätze. Der erste ist die Stärkung der Grundversorgung, dass die Leute als erste Anlaufstelle zum Hausarzt gehen. Die zweite ist Prävention und mehr Eigenverantwortung. Da bin ich auch überzeugt. Wir haben ein super Gesundheitswesen und sind natürlich bereit, alle die Leistungen auch zu beziehen. Da braucht es sicher mehr Bewusstsein, auch wieder Kostenbewusstsein. Und das dritte ist sicher die administrative Entlastung, mehr Effizienz, Stichwort elektronisches Patientendossier, Digitalisierung, Effizienz.
Herr Grossen?
Ja, Sandra hat jetzt schon sehr viele Sachen gesehen, die ich auch so sehe. Also ich glaube, die beiden Vorschläge sind beide nicht tauglich. Es ist sicher so, dass man gerade in der Digitalisierung ein riesiges Potenzial hat im Gesundheitswesen. Viele Leute kennen das, sie müssen ihre Story x-mal erzählen, wenn sie irgendwie zum Arzt gehen, ins Spital gehen, was auch ging. Und die wirkliche Durchgängigkeit, es wäre gut, wenn wir ein elektronisches Patientendossier hätten. Wenn wir die Kosten mit solchen Massnahmen könnten senken, wäre das das Beste. Natürlich ist Prävention auch wichtig und diese Sachen. Aber ich glaube, jetzt gerade abschaffen von einer obligatorischen Krankenkasse, ich glaube, das wäre wirklich schlecht. Dort haben wir eine Zweiklassenmedizin, dort die Leute. Ich denke, jetzt auch gerade unsere ländlichen Regionen wären sicher am Schluss benachteiligt, weil sie auch weitere Wege haben, bis sie zu den Gesundheitsversorgungszentren kommen und so. Und dann würden dann plötzlich die Kosten spezifisch auf sie ausgelegt und so. Und dann kommen sie dann unter die Räder. Also das wäre sicher eine schlechte Lösung. Auf der anderen Seite, was wir noch haben, ist das Mittel der Prämienverbilligung. Da gibt es ja jetzt einen Gegenvorschlag zu einer Initiative von der SP. Und wir Grünliberalen sind der Meinung, wir dürfen schon bei der Prämienverbilligung ein bisschen Verbesserungen machen. dort ein bisschen ausbauen. Vielleicht sie auch noch ein bisschen gezielter machen, dass nicht solche, die es nicht nötig hätten, die nicht überkommen, aber vor allem bei denen, was nötig ist, ankommt. Das ist irgendwie so ein das Gießkannen-Thema, dass man nicht einfach beschüttet im ganzen Gartenbettli oder Salat und das Ghetto alles beschüttet, sondern dass man wirklich beim Salat Wasser hergibt, dass der wirklich kommt. Das heisst eigentlich auch Prämienverbilligungen wirklich gezielt auf die, was nötig ist. Aber das Instrument ist grundsätzlich gut und wichtig. Aber das sind die Rezepte, die funktionieren.
Ihr seid angesprochen, Frau Wasserfallend, ein Gegenvorschlag zur Initiative von der SP. In diesem Fall, ihr hättet eine Lösung parat.
Ja, wir haben die Initiative lanciert, weil wir sehen, dass echt die Schmerzgrenze für viele Haushalte, viele Familien schon längstens überschritten ist. Bei der Krankenkassenprämie nimmt die Belastung zu. Der nächste Prämienhammer steht bevor. Was, glaube ich, für viele Menschen mit den jetzt noch steigenden Mieten und Strompreisen zu einem echten Problem wird. Und darum haben wir die Lösung auf dem Tisch, weil wenn wir die Prämienverbilligungen, die eigentlich da sind, Kopfprämien, die sehr unsozial sind, zu dämpfen, wenn wir die anpassen, auch jetzt der Erhöhung von der Prämie, können wir sofort auch ganz viele Familien entlasten. Darum ist das sicher ein wichtiges Mittel, aber es reicht nicht mehr. Auf der anderen Seite sicher auch kostenseitig Potenzial, dass wir die Kosten ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Zum Beispiel bei den Generika zahlen wir immer noch doppelt so viel als im umliegenden Ausland. Dort ist es bis jetzt nicht gelungen, wegen der starken Lobby gute Lösungen herzubringen. Aber ich denke, auch, es ist angesprochen worden mit der Digitalisierung, wenn wir jetzt mit dem elektronischen Patientendossier endlich auf dem richtigen Weg sind und das gewinnbringend auch für Patientinnen und Patienten einführen können. Oder wenn wir auch die Hausarztmedizin besser stärken können, die eigentlich wirklich einen grossen Teil der Grundversorgung sicherstellen kann und gar nicht der grosse Kostenfaktor ist im Gesundheitswesen. Wenn wir dort noch ein bisschen die Schrauben anpassen können, habe ich das Gefühl, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber es ist klar, wir müssen handeln. Für viele Familien, für viele Haushalte ist es wirklich nicht mehr ertragbar.
Jetzt hat man ja gestern in den Medien können lesen, eine Umfrage, 80% befürworten oder eher befürworten eine Einheitskrankenkasse. Das kann ja eigentlich nicht im Sinn sein von der FDP, Frau Hess.
Wie soll ich sagen, es klingt noch logisch. Oder? Man hat das Gefühl, dass wenn wir einfach eine Grundversicherung, eine Kasse haben, dass das alles sehr viel effizienter wird. Aber ich glaube, es ist vielleicht tatsächlich so, dass es effizienter wäre, aber dort ist sicher nicht der Schlüssel. Weil ich kann mir, wie soll ich sagen, wir haben einen Haufen Beispiele, dass es eigentlich nicht gut kommt, wenn man alles an den Staat delegiert, beziehungsweise wenn einfach eine Kasse den ganzen Markt bestimmt, wenn man den Wettbewerb komplett aushebelt. Und dann hat man auch eine enorme Macht bei einer einzelnen Krankenkasse und das kann es nicht sein. Also dort, auch wenn ich vorher gesagt habe, Effizienz ist wichtig, aber man darf nicht den Wettbewerb aushebeln, weil sonst ist einfach, wie gesagt, die ganze Macht in einer Hand und ich kann mir nicht vorstellen, dass das zugunsten am Schluss vom Versicherten ist. Und darum erachten wir es nicht als richtig. Was die FDP aber sagt, ist, dass wirklich die Wahlfreiheit bei den Versicherten viel mehr müsste gestärkt werden, dass sie selber müssen können bestimmen, wie sie ihren Leistungskatalog zusammensetzen wollen, eben schon in der Grundversicherung und nicht erst bei der Zusatzversicherung.
Was sagt ihr zu dem, Frau Wasserfallen?
Ja, mir stimmt eigentlich die hohe Zustimmung überhaupt nicht und ich bin auch der Meinung, es wäre an Zeit, wieder einen neuen Anlauf zu nehmen, die Diskussion zu führen, ob wir nicht besser fahren, Patientinnen und Patienten, aber auch die Ärztinnen und Ärzte, wenn wir eine öffentliche Krankenkasse haben. Wir kennen da ein gutes Modell mit der SUVA, das gut funktioniert. Weil ich sehe auch immer mehr Beispiele, die eigentlich zeigen, jetzt mit dem Kassenwettbewerb haben wir es nicht geschafft, die Kosten in den Griff zu bekommen und wir haben auch viele Kosten, die damit ausgelöst werden. Also allein durch das Wechseln von der Grundversicherung entstehen 100 Millionen Kosten pro Jahr. Für die Ärztinnen und Ärzte entsteht viel administrativer Aufwand und auch für Patientinnen und Patienten haben wir gesehen, in verschiedenen Studien, dass es so ungerechte Behandlungen gibt. Also je nachdem, bei welcher Kasse ich bin, wird das Medikament vergütet oder nicht. Und ich glaube, die Vorteile liegen auf der Hand. Und der einzige wichtige Vorteil, den wir auch mit einer öffentlichen Kasse besser könnten machen, ist Prävention. Das Stichwort ist schon gefallen von meiner Kollegin Sandra Hess, dass wir eigentlich mehr in Gesundheit könnten investieren von der Bevölkerung und weniger nur gerade Krankenpolitik machen. Das fände ich natürlich ein ganz wichtiges Element, das man mit so einer Einheitskasse besser machen könnte.
Herr Gross, neben mir ist gehört, ein grosser Vorteil wäre Effizienz und mehr Geld für Prävention. Das wäre doch eigentlich theoretisch, wenn man vorhin euch zugelassen hat, auch in eurem Sinn.
Absolut ist Effizienz und Prävention in unserem Sinn. Nur muss man sich gut überlegen, wie man das herüberkommt. Oder? Und ich bin ziemlich überzeugt, dass wenn man eine Einheitskasse machen würde, dass das am Schluss, weil es ein staatlicher Moloch ist, eben teurer kommt. Es ist aber schon wahr, und da verstehe ich die Leute auch, dass sie jetzt auf diese Umfrage so geantwortet haben, dass natürlich im Moment das System mit dem Wechseln von der Grundversicherung ist extrem ineffizient. Ich habe jetzt auch diese Woche wieder Anrufe bekommen, die sind doch hier versichert und also, warum will er denn nicht und so. Also es hat immer die Abwerbethematik, das regt die Leute auf, das ist etwas, was wirklich ärgerlich ist, was ich auch verstehe. Ich glaube, was wir machen müssten, ist, dass man einfacher wechseln kann, dass man wirklich digitale Systeme hat, wo man ganz einfach, ich sage jetzt mal fast mehr oder weniger auf Knopfdruck, könnte die Grundversicherung wechseln. Aber der Wettbewerb unter den Kassen, das ist jetzt einfach etwas, was man nie ausschalten sollte. Und im Vergleich mit der SUVA, der hinkt natürlich, weil die SUVA ist auch nicht die einzige Unfallversicherung, die wir in der Schweiz haben, erstens. Und zweitens ist es bei SUVA so, dass die selber hoheitlich festlegt für verschiedene Branchen, wie gross das Versicherungsgebühren ist in dem Sinn. Also das ist, und das ist ja auch nicht unumstritten. Oder dort könnte man natürlich auch durchaus einen Wettbewerb brauchen, bin ich überzeugt. Und darum, ich glaube, es liegt irgendwo die Wahrheit zwischendrin. Es ist nicht ein gutes System, wie wir es jetzt haben, aber ich glaube, gerade zurück auf eine Einheitskasse zu gehen, das wäre eine Strategie, die mir zu weit geht. Ich glaube, wir tun gut daran, das mit kühlem Kopf zu machen und mit Augenmass, um eine Lösung zu finden, dass wir wirklich einen Wettbewerb drin haben und gleich die Ineffizienz daraus nimmt, die wir heute im System haben.
Interessant ist auch, bei der Recherche auf mehrere Studien gestoßen, die gesagt haben, die erfolgreichsten Gesundheitssysteme der Welt sind Südkorea, Taiwan und Dänemark. Und die haben alle etwas gemeinsam, was jetzt heute Abend noch nicht gesagt wurde. Und zwar ist ihr Gesundheitssystem, also ihre Krankenkasse, via Steuern finanziert. Das heisst also automatisch schon einkommensabhängig. Ist das für die Schweiz überhaupt kein Thema? Herr Grossen zum Beispiel.
Also ich würde das nicht machen. Wir haben schon sehr viele Sachen, die wir über die Steuern finanzieren. Das würde heissen, dass die Steuern würden steigen, für alle wahrscheinlich. Weil es ist doch der rechte Teil, wo man da, das sind x Milliarden, die man im Jahr dann müsste ausgeben für die Krankenkasse oder beziehungsweise für die Krankenleistungen oder Gesundheitsleistungen, sind es ja eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Der Punkt ist halt der, wenn man das über die Steuern macht, dann haben wir eigentlich nochmal eine Umverteilung mehr. Oder? Und wir haben auch keinen Anreiz mehr für die Leute, sich ein bisschen so zu verhalten, dass es, ich sage jetzt mal, wir haben das vorher schon gehört, dosierter Gesundheitskonsum. Ich sage nicht, dass alle unnötig zum Doktor gehen, überhaupt nicht, aber es gibt natürlich schon ein bisschen eine Hemmschwelle, wenn man auch etwas selber muss zahlen muss, zum Doktor zu gehen. Wenn man nichts selber zahlen muss, dann ist es wie ein Gratis-Produkt, das man da abholen kann. Und dort befürchte ich, dass das Ganze noch mal teurer würde, jetzt, wenn man das in der Schweiz so einführen würde. Darum glaube ich, ist es sicher sinnvoller, wenn man das nicht so macht. Dass man ein bisschen einkommensabhängig das Ganze macht, ich glaube, etwa rund 2/3 der Gesundheitskosten sind schon heute über Steuern finanziert, weil es geht ja über Kantone, Spitäler und so weiter, geht auch schon einen grossen Teil. Nachher immer die Krankenkassenprämienverbilligung, die auch über die Steuern kommt. Aber jetzt auf 100% zu gehen, erachte ich als nicht einen guten Weg.
Über Steuern finanzieren, ich glaube, das ist kein Thema für die FDP, oder?
Nein, kommt überhaupt nicht in Frage, aus verschiedensten Gründen, die Jürg Grossen schon angesprochen hat. Aber ein Punkt scheint mir einfach auch ganz wichtig. Man sieht ja im Ausland, ihr habt jetzt Vergleiche gezogen mit Südkorea, mit Dänemark. Man kann den Vergleich ziehen mit England, oder ihrem nationalen Gesundheitsservice, der ja wirklich mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Und das kann nicht der Weg sein, unser Gesundheitswesen zu finanzieren. Und mir denkt, also ich bin überzeugt, da würde ich auch schlussendlich Qualität leiden, weil es am Schluss einfach eine staatliche Steuerung ist. Und ich habe vorhin schon gesagt, es geht auch um Eigenverantwortung. Und wenn man natürlich quasi Krankenkassenkosten einfach über die Steuern abwickeln, dann ist es erstens, wie gesagt, ungerecht, weil es wieder die gleichen Bereiche, die immer schon mehr zahlen, überall. Es ist einfach ungerecht und ich finde es nicht das richtige Mittel, das über die Steuern zu machen.
Frau Wasserfallen?
Ich glaube, es ist wichtig, in der ganzen Finanzierung des Gesundheitswesens ein gutes Gleichgewicht zu finden. Und das Gleichgewicht ist im Moment nicht gegeben. Weil wir haben eigentlich das Gesundheitswesen, wo Patientinnen und Patienten auch im Vergleich zum Ausland so fest belastet sind wie fast nie. Wir haben die Kopfprämien, die sehr unsozial sind, weil ich zahle gleich viel, ob jetzt 5'000 oder 50'000 im Monat verdienen. Ich zahle noch den Selbstbehalt, ich zahle die Franchise und ich zahle auch die Medikamente, die nicht rezeptpflichtig sind. Also dort haben wir eine sehr hohe Patientinnenbeteiligung. Dann haben wir eine Entwicklung mit den Prämien, dass eigentlich die Steigerung der Kosten, die werden allein auf Prämien, die schlaufen Prämien. Das heisst, der steuerfinanzierte Teil bei den Spitälern im stationären Bereich, der nimmt immer mehr ab. Das heisst, wir haben zusätzliche Belastung und eine ungerechte Verteilung der Kosten. Und darum muss man in einem ersten Schritt korrigieren mit der Prämienverbilligung, wie wir schon darüber geredet haben. Aber auch langfristig muss man schauen, dass das in einem guten Gleichgewicht ist, dass auch Steuerfinanzierung vom Gesundheitssystem kann garantieren, dass alle Zugang haben. Man darf nicht vergessen, wir haben bereits 11% der Bevölkerung, die aus finanziellen Gründen eine wichtige, notwendige medizinische Leistung nicht in Anspruch nehmen. Und ich glaube, da müssen wir schon schauen, wie wir die Kostenteiler gerecht verteilen. Und wir haben ein gutes Steuersystem, das nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit funktioniert. Und ich glaube, da wären wir sicher gut beraten, wenn wir das im Auge haben und eben auch einen gewissen Teil würde erhöhen. Über die Steuerfinanzierung, glaube ich, wäre ein gutes Gleichgewicht gegeben und der Zugang für alle garantiert.
Frau Hester, hat noch etwas zu sagen?
Ein Punkt einfach noch. Wenn man es über die Steuern finanziert, dann bleibt man die Eigenverantwortung aus. Und einfach auch das Kostenbewusstsein, wenn man Leistungen bezieht, verursacht man Kosten. Und wenn man es über die Steuern finanziert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Eindruck einfach entsteht, ich habe ja das gezahlt, ich zahle das mit meinen Steuern, das steht mir zu. Und das wird natürlich die Kosten noch mehr anheizen. Und darum bin ich da äußerst skeptisch, nebst den genannten Gründen, dass es einfach nicht richtig ist, das über die Steuern zu machen. Und auch nicht, es belastet einfach immer die Gleichen.
Eigenverantwortung ist eigentlich ein gutes Stichwort, nämlich auch der Eigenverantwortung bei der Wirtschaft. Wenn man im letzten Jahr so ein bisschen die Medien verfolgt, dann ist ein Unternehmen in der Schweiz sehr stark im Fokus gestanden. Das war Credit Suisse, gewesen, wo wir seit letzter Woche wissen, dass es nicht mehr wird geben wird. Das heisst, die Schweiz hat einfach nur eine einzige Grossbank, wo man könnte die Leute sagen, das ist ein Klumpenrisiko, das die ganze Volkswirtschaft könnte mit in den Abgrund reissen, falls die ins Taumeln kommt. Frau Hess, die FDP gilt als Wirtschaftspartei. Sollte man den Schweizer Finanzplatz mehr regulieren, für das Klumpenrisiko zu mindern?
Ja, also ich muss sagen, wir haben in den letzten Jahren doch jetzt, oder gerade im letzten Jahr wirklich eine Situation erlebt, wo wir eigentlich das Gefühl hatten, dass die nicht mehr passiert, dass wir eigentlich genug regulatorische Festlegungen haben gemacht, dass das nicht mehr passieren kann. Und sieht jetzt doch mit der Credit Suisse, dass da eine Situation ist eingetroffen, die man eigentlich nicht für möglich gehalten hat. Und darum ist für mich schon klar, wir dürfen jetzt nicht einfach die Augen zutun und sagen, ja, wir haben es ja auch das Mal geschafft und es geht weiter, sondern wir müssen lernen, daraus ziehen. Da bin ich vollkommen überzeugt davon, dass wir haben jetzt eine Grossbank noch, eine riesige Grossbank, und auch wenn man da den Bankenexperten zulässt, dann sind auch sie eigentlich der Meinung, dass wir dort wirklich griffige Massnahmen oder griffige Steuerungsregulatorien müssen haben. Und da möchte ich einfach sagen, wir haben eigentlich eine Finanzmarktaufsicht, und aus meiner Sicht ist eigentlich dort jetzt die Verantwortung, die müssen wir stärken, denen müssen wir Kompetenzen geben, dass sie da auch grössere Möglichkeiten hat, einzugreifen, dass sie auch die entsprechende Schlagkraft hat. Das heisst aber auch, wir müssen die ganze Finanzmarktaufsichtsregulierungen oder beziehungsweise ihre Kompetenzen überarbeiten und ihnen, wie gesagt, mehr Kompetenzen geben. Es ist aber auch wichtig, dass das jetzt mit Umsicht und Ruhe geschieht, dass man nicht alle Banken über einen Leist schlägt. Wir sehen ja sehr unterschiedliche Banken in der Schweiz, unterschiedliche Grösse. Aber ja, ich bin überzeugt, dass wir wirklich stärkere Regulierungsmechanismen müssen haben.
Ergrossend Umsicht und Ruhe, ist das etwas, was ihr würdet sagen? Ist der Finanzmarkt quasi im Moment stabil genug, um zu sagen, wir haben jetzt da ein paar Jahre Zeit, um zu schauen, wie man das könnte machen mit dieser Grossbank?
Also ich möchte vorausschicken, dass ich mich im März furchtbar geärgert habe über die Situation, dass der Staat einspringen musste für etwas, was die Privatwirtschaft nicht richtig gemacht hat, wo die CS-Spitze wirklich also in einer Art sich bereichert hat. Das ist unvergleichlich, absolut nicht akzeptierbar. Und sie haben eine Kultur in dieser Bank installiert, die absolut verwerflich ist. Das hat man jetzt auch gesehen, nachdem das UBS das Ganze ein bisschen geröntgt hat und gesehen, was da immer alles vorkommt. Das ist krass. Also da muss man mal wirklich den Ärger einfach kundtun. Das ist wirklich nicht richtig. Ich verstehe die Leute, dass sie sich ärgern. Man muss aber näher sagen, hat es eigentlich der Bundesrat hervorragend gemacht. Er hat viel zu spät reagiert. Ueli Maurer hat da zu lange zugeschaut. Aber Karin Keller-Sutter, die sie das Amt übernommen hat, sie muss ich wirklich sagen, hergeschaut, hat schnell Massnahmen eingeleitet und am Schluss das Einzige gemacht, was möglich war, dass es nicht ein totales Desaster gegeben hat. Das ist zwar keine gute Lösung, aber es ist die beste, die man noch hätte machen können. Und jetzt hat es immerhin dazu geführt, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht müssen zahlen müssen, sondern dass sie sogar noch etwas verdient haben in dem Sinn mit dieser Rettung. Aber jetzt haben wir halt eine sehr grosse Bank, wo man schon sehr gut auf die Finger schauen muss. Sandra Hess hat es richtig gesehen. Ich bin aber in der Wirtschaftskommission schon seit 4 Jahren und ich habe mir x-mal die Nationalbank bei uns gehabt, wir hatten die Finanzmarktaufsicht bei uns in der Kommission gehabt. Und mir hat die Hösging versichert, wir haben das im Griff, die Too-Build-to-Fail-Gesetzgebung, die reicht, oder? Und was ist das erste Mal, wo man sie müsste anwenden? Es reicht nicht, es funktioniert nicht, es war falsch angedenkt oder wir haben eine Situation verwünscht mit dem digitalen Bankrun, den man nicht hätte voraussehen konnte. Und die Forderungen, die nachher von links und rechts da sind, ins Kraut geschossen, gerade am Anfang, die waren einfach alle eigentlich mehr überstürzt als überlegt. Und darum ist es schon richtig, wenn man jetzt mit genug Zeit analysiert. Weil das Problem ist, wir sollten ja da etwas regulieren, was für die Zukunft ist, was für Sachen ist, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Weil in diesem internationalen Finanzumfeld passieren natürlich auch immer neue, innovative Produkte. Und wenn wir Regulierungen machen, dass man das ein bisschen im Griff hat, dann muss man es sehr umsichtig machen. Und wenn man da jetzt irgendwie sieht, es sind nur Eigenkapitalvorschriften oder nur Boni-Thema, wo beides wichtig sind, aber das nur auf das zu legen und zu sagen, dann haben wir es dann gelöst, das wäre, glaube ich, kurzsichtig. Also darum warten wir doch ab, was die Berichte bringen, warten wir ab, was PUK rausbringt und nachher tun wir aber griffig, und da hat Sandro Hess recht, die Finanzmarktaufsicht ist wie eine Bankenpolizei. Die muss wirklich gestärkt werden. Das ist unbedingt wichtig. Da bin ich felsenfest überzeugt, dass es das braucht. Aber wir müssen den Bericht haben, sonst machen wir um etwas, was nicht gut kommt. Und dann wirft man dann zu rechter Politik vor. Ihr hättet es um mich nicht im Griff gehabt.
Frau Wasserfall, wir haben es gehört, ihr habt links zusammen mit der rechts überstürzt und unüberlegt agiert in dieser Krise. Was sagt ihr zu dem? Bericht abwarten oder sollte man da schon dahinter?
Ja gut, den Vorwurf kann ich natürlich nicht so auf mir sitzen, weil wir haben eigentlich gerade schon nach der Finanzkrise 2009 gefordert, dass wirklich die Eigenkapitalquote der Banken auf eine zweistellige Prozenthürde angehoben werden soll, weil das ist ein bewährtes Mittel für auch die Sicherheit, das Vertrauen in eine Bank zu stärken. Damals hat der CEO Ermotti gesagt, wenn ihr das macht, die Politik, dann gehe ich mit meiner Bank ins Ausland. Also das ist ein Beispiel dafür, wie man am Gängelband ist von so grossen Unternehmen, wie die Politik können diktieren. Und es ist auch immer versprochen worden, es gibt keinen Bankencrash mehr, wir haben alles im Griff. Und es ist wieder passiert, und darum muss ich mich am Ärger, den der Jürg Grossen hat ausgesprochen, absolut anschließen. Es ist wieder mal ein Beispiel, das zeigt, Gewinne sind einfach privat, und wenn eine Bank wegen Misswirtschaft, Gier in den Strauchel kommt, müssen die Milliarden fließen, um die Sicherheit zu geben. Jetzt hat die neue UBS 28 Milliarden Buchgewinn gemacht, tut viele Leute entlassen, und ich glaube, es ist, man hat jetzt gehört, alle BankenexpertInnen sagen, das ist eigentlich kein Zustand, den wir halten können, weil man muss sich mal vor Augen führen, die neue Bank hat eine Bilanzsumme, die doppelt so hoch ist wie das Bruttoinlandprodukt der Schweiz. Also auch wenn wir wetten, die neue Bank, die wieder wird Probleme bekommt, da bin ich ganz sicher, können wir gar nicht mehr retten. Also können wir auch nicht einfach zuschauen und sagen, wir warten jetzt mal, sondern ich glaube, es geht kein Weg daran vorbei, dort auch Regelungen zu machen betreffend Eigenkapitalquote, betreffend sicher auch griffigere Eingriffsmöglichkeiten von der Aufsichtsbehörden etc. Aber es ist wirklich für mich ein grosses Ärgernis, wenn man es dann auch noch in einen Zusammenhang stellt, dass man ein paar Wochen vorher nicht mal 5 Franken Teuerung wollte auf der AHV-Rente, aber ein paar Wochen später fließen im Notrecht 248 Milliarden für eine Sicherheit zu geben. Und ich glaube, so verlieren wir auch das Vertrauen der Bevölkerung, wenn wir uns politisch so verhalten. Und es ist, ja, man spürt, der Ärger ist immer noch nicht verflogen. Ich finde es sehr schwierig, wie man auch einfach dem Diktat ausgesetzt ist in der Politik von so riesigen Unternehmen. Und da müssen wir, glaube ich, wirklich anders vorgehen in Zukunft.
Ja, Grossen, noch schnell.
Eine ganz kurze Replik. Also ich finde es eben jetzt genau falsch, oder zu sagen, ja, man hätte schon 2009 die Eigenkapitalquote erhöhen sollen und jetzt das als einzig und alleinig selig machen zu Mittel predigen. Also das ist ein Element, das ich auch gesehen habe, aber das, ich sage jetzt dem fast ein bisschen politisch zu missbrauchen und zu sagen, ja, jetzt haben wir sehen es ja, dabei wissen wir alle, wenn die Eigenkapitalquote auf dem Niveau wäre gewesen, das verlangt ist, worden, hätte es genau nichts gebracht, es wäre genau gleich passiert.
Das wissen wir nicht.
Doch, es ist ein digitaler Bankrun gewesen, der nichts mit dem Eigenkapital zu tun hat, und darum ist es eigentlich ein bisschen billig, das so zu sagen. Es ist ein bisschen kompliziert, es ist leider nicht schwarz-weiß, die Welt ist extrem farbig, und wir sind darauf angehalten, als Politiker wirklich sorgsam mit dieser Regulierung umzugehen und am richtigen Ort mit den richtigen Mitteln zu regulieren.
Frau Hess?
Ja, vielleicht auch noch schnell. Also, das Diktat der grossen Unternehmen. Man muss einfach sehen, grosse Unternehmen, die sind mittlerweile systemrelevant, nicht nur die Banken, was den Finanzplatz oder überhaupt den Bankenplatz angeht, sondern es sind wichtige Arbeitgeber und man darf einfach nicht vergessen, und das sage ich jetzt für alle grossen Unternehmen, sie haben eine wichtige Rolle in der Schweiz und sie zeigen einfach Konsequenzen auf, wenn man etwas macht, was quasi zu ihrem, was sie als Nachteil empfinden, was sie sagen, dann sind wir nicht mehr bereit in der Schweiz oder sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig mit dem Standort Schweiz. Also das sage ich jetzt nicht für Banken, sondern das sage ich einfach generell für grosse Unternehmen und man hört natürlich viel von Seiten von der SP, dass man unter dem Diktat der Grossunternehmen stehen. Und das stimmt einfach nicht. Grossunternehmen zeigen einfach auf, was es für Konsequenzen hat, wenn sie, ihr das Land würden verlassen würden. Aber ich will es nicht, jetzt auf CS verstanden haben. Also da muss ich wirklich sagen, kann ich beiden recht geben, dass man da zu Recht empört ist. Das ist absolut ironisch. Und ich will auch noch mal betonen, ich sage mit keiner Art und Weise, man soll die Bank jetzt einfach arbeiten lassen. Ich bin ganz klar dafür, dass man dort regulierend eingreift und wie gesagt, Regulatorien festlegt, dass so etwas nicht mehr passiert.
Frau Wasserfallen?
Ja, also ich glaube, das hören wir immer wieder, auch die Drohung, jetzt gehen Arbeitsplätze ins Ausland oder das ist wirtschaftlich nicht tragbar. Ich möchte euch daran erinnern, dass wir jetzt in der Vergangenheit praktisch allein gegen die Wirtschaftsmärchen, die die Bevölkerung nicht mehr glaubt, 4 Abstimmungen, Steuerabstimmungen gewonnen haben. Unternehmenssteuerreform 3 war ein Beispiel gewesen, oder auch Kinderabzüge oder auch die Stempelabgabe. Ich denke, man muss dort einfach auch ein bisschen aufpassen. Es gibt auch noch eine KMU-Landschaft und nicht einfach die paar wenige Konzerne, die können eben sagen, was denn passiert, wenn man nicht die Politik einführt, die ihnen gerade passt. Und dass das nicht mehr verfährt und Menschen sich eben auch andere Gedanken macht, wer zahlt am Schluss die Rechnung, zeigt eigentlich auch, dass in diesen Steuerfragen vielfach die Stimmbevölkerung auf unserer Seite war.
Ich möchte noch eine dritte Frage besprechen, gerade im Hinblick auf die Zeit. Und zwar die Aussenpolitik. Wir haben ein gescheitertes Rahmenabkommen mit der Europäischen Union. Vis-à-vis von mir hocken 3 Vertretende von Parteien, die eher, sagen wir jetzt mal, europafreundlich sind. Frau Wasserfallen, wie weiter mit dem Verhältnis zur EU?
Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier 3 Parteien, die es eigentlich in Hang haben, auch wieder eine europafreundliche Allianz zu bilden, die verhebt, die sich auf gemeinsame Nenner einigen. Weil wir müssen wieder in die Verhandlungen treten. Wir brauchen gute, geregelte Beziehungen mit der EU. Wir sehen das nicht nur im Bereich Forschung, im universitären Bereich. Ich mache Gesundheitspolitik. Wir sehen auch dort, wenn zum Beispiel eine Versorgungsknappheit besteht bei Arzneimitteln, können wir das als Schweiz nicht allein lösen. Da macht die EU ein grosses Programm, für auch Teile von der Industrie aus dem asiatischen Raum wieder nach Europa zu holen. Da möchten wir uns gerne beteiligen, anhängen, dass wir auch profitieren können. Wenn wir keine geregelten Beziehungen haben, können wir das nicht machen. Ich glaube, ja, das Rahmenabkommen, dass das gescheitert ist, das ärgert mich auch. Ich glaube, da kann man auch nicht einfach nur dem Bundesrat oder einzelnen Parteien die Schuld zuschieben. Ich glaube, es war verkachelt von Anfang an und es wäre auch schwierig gewesen, das mehrheitsfähig zu machen. Sie haben alle ihre Maximalforderungen gehabt. Darum wäre es mir wirklich wichtig, dass wir auch so wie die Bilateralen sind entstanden, wieder eine europafreundliche, stabile Allianz bilden könnten. Der Jürg Grossen und ich haben auch so ein Manifest umgeschrieben, wo ja, eine Bestätigung ist oder eine Absichtserklärung, die möchte sagen, es braucht gute Beziehungen zur EU, auch zum Vorteil der Schweiz. Und da, auf diesem Weg müssen wir es machen. Das liegt jetzt eigentlich schon in den Händen vom Bundesrat. Er ist für die Verhandlungen zuständig. Wir im Parlament sind da nicht im Lied. Aber ich glaube, wir müssen das auch politisch mittragen und unterstützen, weil die Stimmbevölkerung ja schlussendlich auch noch das letzte Wort hat und hier muss zustimmen. Und das können wir als Parteien sicher gut beeinflussen.
Ja, Frau Hess, ihr seid Exekutivpolitikerin. Ihr führt quasi eine Stadt. Wie wichtig sind die Beziehungen zu der EU, von der Schweiz, vielleicht auch aus Sicht aus der Exekutive heraus?
Ja, ich kann es eigentlich aus Sicht aus der Politik und auch aus der Wirtschaft sagen. Das Allerwichtigste ist echt, dass man Planungssicherheit hat, dass man weiss, ja, welche Rahmenbedingungen gelten. Und die unsäglichen Diskussionen hin und her, das schadet der Wirtschaft, das schadet allen, die darauf angewiesen sind, dass sie wissen, wie sich, auf welche Rahmenbedingungen dass sie sich verlassen können. Aus meiner Sicht ist ganz klar, wir müssen wirklich die Zusammenarbeit im Sinne von einer schon eine eigenständige Schweiz, aber gleich mit der, im Rahmen der bilateralen Abkommen müssen wir unbedingt stärken. Das ist vor allem wichtig, auch nicht nur für unser Gewerbe, für unsere exportierende Wirtschaft, dass man darf ja nicht vergessen, jeder zweite Franken wird in der EU verdient, sondern vor allem auch im Hinblick auf die Forschung und auf die Bildung. Wir sind angewiesen, unsere Hochschulen sind angewiesen darauf, dass sie Studierende haben, dass sie aus dem Ausland, dass sie an den internationalen Forschungsprogrammen teilnehmen können. Und ich kann es vielleicht so zusammenfassen, wir brauchen Planungssicherheit, wir brauchen stabile Rahmenbedingungen, stabile Zusammenarbeitsformen, immer als eigenständige Schweiz, das möchte ich schon betonen, aber trotzdem, wir sind keine Inseln, wir müssen mit dem Ausland zusammenarbeiten und wir müssen vor allem verlässliche Bedingungen haben und nicht Abkommen, die alle halbe Jahre wieder in Frage gestellt werden.
Wir haben es gehört, Herr Grossen, Forschung, ganz wichtig, heute Morgen hat man können lesen, 10 Downing Street hat bekannt gegeben, die Briten sind wieder bei Horizon Europe dabei, die Schweiz bringt es nicht her, warum nicht?
Ja, es ist eine ganz traurige Geschichte. Der Bundesrat hat mit dem Versenken von dem institutionellen Rahmenabkommen etwas gemacht, wo er sich offenbar den Folgen nicht wirklich bewusst war. Er hat nämlich die EU massiv vor den Kopf gestossen. Er hat eigentlich, wie soll ich das sagen, wirklich extrem viel Geschirr verschlagen. Ist vom Verhandlungstisch aufgestanden, ohne dass man die Verhandlungen beendet und ohne dass man das abgeschlossen hat. Und er hat sich ein bisschen treiben, sage ich mal, von seinen Umfragen. Er hat also das Verhandlungsergebnis entgegengenommen, hat nachher eine grosse, breite Umfrage gemacht, hat da gemeint, wir müssen jetzt alle befragen. Dann sind natürlich Gewerkschaften gekommen, die gesagt, das ist nicht gut. Und dann, dass da die SVP nichts zu tun hat mit den Ausländerinnen und Ausländern, ist ja klar, die wollen abschotten und Mauern und weiss nicht was alles. Und von dem hat er sich dann beeindrucken und hat das dann in dem Sinn abgelehnt. Das war verantwortungslos gewesen. Und darum sind wir jetzt auch nicht dabei bei Horizon oder bei all diesen Forschungsprogrammen. Sie lösen nicht mehr zu. Und ich möchte noch ein Beispiel machen, warum das uns extrem teuer kommt. Wir haben jetzt nicht über die Energie- und Klimapolitik geredet, aber gerade in diesem Bereich oder, jetzt haben wir sehr hohe Strompreise. Wir haben vorhin über Krankenkassenkosten geredet, aber die Strompreise gehen massiv hoch. Warum gehen die hoch? Die gehen insbesondere hoch, weil gerade die rechtsbürgerlichen Parteien in den letzten Jahren massiv geschlafen und bremsen beim Ausbau von der erneuerbaren Energie, Solarenergie. Wenn wir dort früher dazu bauen, die ist wesentlich günstiger als das, was wir jetzt müssen zahlen auf unserer Stromrechnung alle zusammen. Und wir haben das verschlafen, dort vorwärts zu machen. Und hat aber auch verschlafen, für jetzt die internationale Komponente reinzubringen, ein Stromabkommen zu machen. Ein Stromabkommen hat die Schweiz gebraucht, um eben wirklich ging sicher eingebunden zu sein. Es hat jetzt Meldungen gegeben von der Elektrizitätskommission, wir müssen jedes Jahr 300 Millionen über unsere Stromrechnung zahlen, nur für Frequenzstabilisierung, und die EU zahlt uns das nicht, weil wir kein Abkommen haben. Wir zahlen jetzt die teuren Notkraftwerke in Birr und so, die Ölkraftwerke, die sie bauen, über eine grosse Strompreiserhöhung, nämlich 1,2 Rappen pro Kilowattstunde. Das zahlt jedes KMU, jede Unternehmung, aber auch jeder Konsument zahlt das. Und das ist der Preis, den wir müssen zahlen, weil wir jetzt kein Rahmenabkommen haben, beziehungsweise kein Stromabkommen. Und das sind natürlich Sachen, die heikel sind. Nebst dem, dass noch die Versorgungssicherheit, die wir ja auch noch gehört haben letzten Winter, oder, wo wir mit der EU eben keine Abkommen haben und die natürlich für sich schauen, wenn es einmal knapp wird. Und dann ist es einfach ganz eine schwierige Situation. Also es wird extrem teuer, wenn wir so weiterfahren. Und darum ist es zentral, dass der Bundesrat jetzt den Finger endlich rausnimmt und vorwärts macht und mit der EU etwas verhandelt, das annehmbar ist, sowohl für die EU, aber auch im Inland.
Ohne jetzt zu fassen, Strompreise aufzutun, der hat noch aufgezeigt, Frau Wasserfall.
Ja, ich finde das jetzt extrem wichtig, oder, dass man anfängt, aufzeigen der Bevölkerung ganz konkret, was eben wehtun kann, wenn wir keine geregelten Beziehungen haben. Jürg Grossen hat jetzt ganz ein wichtiges Thema aufgenommen, der mit den Strompreisen, auch, dass wir unsere Winterstromlücken absichern können, sind wir auf gute Beziehungen oder eben auf ein Abkommen angewiesen. Ich habe Beispiel gebracht mit der Arzneimittelversorgung in der Schweiz. Wir haben auch ein Problem zum Beispiel bei der Anerkennung von Medizinalprodukten, also all die Hüftgelenke etc., weil wir dort das technische Abkommen nicht haben können aktualisieren mit der EU. Also es ist wichtig, die Beispiele auch aufzuzeigen, dass es nicht einfach so etwas ist, was nice to have ist, gute Beziehungen mit der EU, sondern dass es ganz effektiv für Patientinnen, für Konsumenten in der Schweiz ein Vorteil ist, wenn wir geregelte Beziehungen haben, wo wir jetzt wirklich immer mehr in Probleme hineinkommen.
Frau Hester,
hat noch etwas? Ja, ich kann den Fall auch noch aufnehmen. Also man kann aufzeigen, ganz konkret für einen Bürger, was das heisst, dass wir kein Stromabkommen haben. Das heisst, wir können nämlich auch die schon lange von uns gewünschte Strommarktliberalisierung nicht umsetzen. Und alle Bürgerinnen und Bürger, die jetzt von ihren Elektrizitätswerken, von den Gemeinden, haben die Mitteilung bekommen, dass die Strompreise steigen und sich ärgern. Und dann noch der Vergleich manchmal mit der Nachbargemeinde sehen, wo man gerade noch die Hälfte zahlt. Sie können nicht wechseln. Sie sind gebunden. Oder? Und das zeigt eben auch, es sind übergeordnete Bedingungen, die da festgelegt werden, die einfach auf den Bürger schlussendlich beim Bürger aufschlagen. Und darum ist es eben wichtig, auch wenn man manchmal denkt, ja, das ist so übergeordnet, da können wir nichts machen. Nein, es trifft den Bürger eben ganz konkret.
Frau Wasserfallen?
Ich bin bei dem Stichwort Strommarktliberalisierung schon noch auf einen Plan gerufen worden, weil ich bin noch Verwaltungsrätin bei EWB und wir einfach gemerkt, bei diesen Verwerfungen auf dem Strommarkt, die wir erlebt haben, dass ganz viele Unternehmen, die auf dem freien Markt waren, die das gewählt haben, eigentlich zurück wieder in die Grundversorgung haben wollen, weil sie sich verkalkuliert haben, weil sie grosse Probleme haben bekommen. Ich bin überzeugt, dass eine weitergehende Strommarktliberalisierung sicher nicht im Sinn ist von den Konsumentinnen und Konsumenten, von den Unternehmen. Und da würde ich wirklich davor warnen, es hat absurde Situationen gegeben, dass wirklich KMUs kommen und Bitte gemacht, dass sie wieder in die Grundversorgung zurückgehen können. Also ich glaube, diese Erfahrung müssen wir dann auch noch mitnehmen.
Ich sehe, es gibt zu reden, Herr Grossen.
Einfach ganz noch eine kurze Replik auf das. Also, was Flavio Wasserfallen gesagt hat, ist nicht falsch. Grundsätzlich ist das so. Aber was natürlich halt ist, die Energieversorger haben natürlich nicht so Lust, in einem Wettbewerb fest ausgesetzt zu werden. Und darum sind sie eher gegen die Strommarktliberalisierung. Aber wir wissen ganz genau, so wie es die Schweiz macht, werden wir das können machen, dass es wirklich Wettbewerb gibt. In Deutschland ist das nicht so gut gelungen, muss man sagen. Dort ist es lange ein bisschen teuer geworden für die Leute. Aber wir könnten das viel besser machen. Und wir haben jetzt im neuen Mantelass, das ist das Gesetz, das jetzt im September fertig wird, haben wir eine Art kleine Strommarktliberalisierung schon drin. Das heisst, man kann zum Beispiel einfach Solarstrom, der mir irgendein Dach im Quartier oder in der ganzen Gemeinde handeln. Und das ist, da können plötzlich auch Mieterinnen und Mieter in Zukunft können nämlich einen günstigen Strom aus dem Ort für sich beziehen. Also eine kleine Liberalisierung ist vorgesehen und die grosse, ja, da bin ich einverstanden, da müssen wir wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen warten, bis wir den Mantelass im Trocken haben und dann können wir dahinter das Projekt.
Der Nicker, Frau Heiss, hat noch etwas hinzuzufügen?
Ja, aber es ist mir einfach wichtig, dass man das sieht. Und ich werde halt gleich noch einmal die Replik machen auf Pitti-Betti-KMU, die Pitti-Betti gemacht bei den Energieversorgern. Ich habe natürlich zum Umgekehrten erlebt, riesige Diskussionen mit Unternehmen, die unbedingt aus der Grundversorgung raus wollen. Oder? Das war einfach, bevor der Überfall von Russland auf die Ukraine war und die ganzen Verwerfungen haben stattgefunden. Aber das ist einfach auch Realität, die man nicht ausblenden darf. Oder? Und am Schluss ist es ja die Politik ihre Verantwortung, dass man nicht einfach Schnellschüsse macht, sondern das grosse Ganze anschaut, das eine Betrachtung über mehrere Jahre macht. Und dort bin ich einfach nach wie vor überzeugt, dass die Strommarktliberalisierung das richtige Mittel ist.
Danke vielmals, seid ihr da gewesen. Frau Via Wasserfallen von der SP.
Merci vielmals.
Sandra Hess von der FDP.
Merci.
Und der Herr Grossen, Jürg Grossen von der GLP.
Danke vielmals.